Lieber Herr Dessau, hier spricht Thomas Schütz. Mir sind im Anschluss an unseren Podcast zwei Dinge aufgefallen, bei denen ich Sie gerne um Änderung bitten möchte. Ich habe mich zweimal versprochen, beziehungsweise einmal das Wort konspirativ verwendet, meinte aber, und ich habe in dem Moment um das richtige Wort gerungen, mir ist es nicht eingefallen, meinte aber kontemplativ, konspirativ gibt in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Ich möchte darauf hinweisen, dass es kontemplativ heißen muss. Und einmal habe ich, glaube ich, den Komponisten Peter Michael Hamel mit falschem Namen genannt. Ich hatte Peter Maria Hamel gesagt und da wäre mir doch wichtig, auf seinen richtigen Namen hinzuweisen, eben Peter Michael Hamel. Ich bin sehr dankbar, wenn diese Änderung mit einzubauen ist und sage vielen Dank und lieben Gruß. Tschüss.
Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Thomas Schütz.
Mein Name ist Thomas Schütz. Ich lebe in München, komme eigentlich aus dem Chiemgau und bin Musiker. Genauer gesagt Sänger, Bariton.
Genau, Bariton. Vielleicht können Sie kurz erklären, was es bedeutet, wenn man ein Baritonist ist?
Ein Baritonist, also ein Bariton gibt es ja, und das nicht zu verwechseln, auch bei der Gruppe der Blechbläser, der Bläserinstrumente. Und bei uns Sängern bedeutet es aber eigentlich die höchste Stimmlage im Bereich der Gruppe der Bässe. Und wir unterscheiden bei Bässen, da gibt es die ganz tiefen, das sind dann die wirklichen Bässe, dann die mittleren, das sind die Bass-Baritöne und die Bässe, die am höchsten singen können, das sind die Baritöne, die reinen Baritöne. Man sagt auch irgendwie oben keinen Ton, unten keinen Ton, Bariton. Wobei man, ich muss dazu sagen, seine Stimmlage kann man sich nicht aussuchen. Das ist von Natur aus gegeben und von daher müssen wir nehmen, was wir haben.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob man da Einfluss drauf hat.
Nein, aber die Stimme, und das ist das Faszinierende an der Stimme, die kann natürlich in verschiedenste Bereiche sich wandeln und ändern. Also zum einen verändert sie sich im Laufe des Lebens. Ich würde mal sagen, meistens stellen wir das fest, insofern, als dass die Stimme im Laufe der Lebenszeit, wir erkennen natürlich einen gewissen Reifeprozess, wenn wir es mal positiv ausdrücken wollen, im Negativen vielleicht einen Alterungsprozess. Und ansonsten ist natürlich das Spannende an der Stimme und auch aufgrund der Kombination zwischen Wort und Klang, die einzigartig ist im Bereich der Instrumente, in Extreme zu gehen und einfach auszuprobieren, was kann meine Stimme machen. Immer natürlich, glaube ich, im Bereich des Genres, also ich könnte jetzt nicht Pop singen, ich könnte auch nicht Rock singen. Das würde meiner klassischen Ausbildung oder meiner klassischen Gesangsweise schaden. Aber natürlich trainieren wir unsere Stimme täglich und damit verändert sie sich auch. Also in Klangfarbe, in Ausdruckskraft, auch in Höhe, in Tiefe. Wenn ich wenn ich eine sehr, sehr hohe Partie singe im Bereich der Oper und ich trainiere 6 Wochen auf diese Partie, dann wird sich meine Stimme auch eher in den höheren Lagen wohlfühlen als in den ganz tiefen Lagen. Also sowas können wir schon beeinflussen.
Aber das heißt nicht, dass Sie in wenigen Jahren als Tenor oder Bass durchgehen könnten?
Ich glaube nicht. Also ich hoffe es nicht, weil ich mich mit meiner Stimmlage sehr wohlfühle. Ich glaube, das ist auch die Voraussetzung für jeden Sänger, wenn er wirklich glücklich sein will in diesem Beruf, sich mit seiner Stimmlage wohlzufühlen. Das ist ein Geschenk der Natur, das wir alle bekommen haben und ein Schatz, den wir wirklich pflegen und hegen müssen. Die Stimme ist ein Transportmittel für Emotionen und das sollten wir uns doch möglichst lange gesund erhalten. Wenn ich jetzt in 20 Jahren dann Bass wäre, dann würde es bedeuten, dass ich vielleicht nicht ganz so sorgsam mit meinem Instrument umgegangen bin. Also von daher hoffe ich es nicht. Von daher, ich glaube, Bariton trifft es gut. Ich muss dazu sagen, dass bei mir aber tatsächlich lange Zeit nicht ganz klar war, ob ich Bariton bin oder Tenor. Weil meine Stimme gerade Anfang meiner persönlichen 20er Jahre so hoch war, dass man das gar nicht so genau definieren konnte. Ich war noch nicht ganz fertig mit dem Reifeprozess der Stimme. Und
hätte das bei Engagements geschadet?
Also es hätte bei Engagements geschadet, bei denen ich zu früh zu viel, zu laut und zu anspruchsvolle Literatur hätte singen müssen. Da tatsächlich. Bei mir war es eigentlich ein sehr natürlicher und ergonomischer Prozess. Ich habe zwar ab meinem zweiten Studienjahr immer regelmäßig Konzerte gesungen, aber bin da so langsam reingewachsen und hatte jetzt nicht die ganz schweren Brocken zu Beginn.
Ich denke jetzt auch an die andere Seite, die sie buchen, dass man, den Schütz können wir nicht nehmen. Also da weiß man nicht so genau, was man kriegt. Wäre das ein Problem gewesen? Oder wäre das vielleicht sogar ein Vorteil gewesen?
Einschätzbar zu sein ist wichtig, das stimmt. Und ich glaube, das ist aber eher so, ist, dass wenn eine Stimme noch nicht ganz gesetzt ist oder man sie nicht ganz zuordnen kann, dann ist mit ihr noch irgendwas nicht ganz im Reinen. Dann ist sie noch nicht ganz im Körper verankert, noch nicht ganz gesetzt. Und ich glaube, das ist notwendig, um Aufträge zu bekommen. Und das spüren Veranstalter auch. Also diese Form der Zuordnung ist schon wichtig. Wir können nicht gleichzeitig Tenor und Bariton singen. Wäre schön, aber ist nicht möglich.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wann war der Punkt in einem jugendlichen Leben, dass Sie für sich gesagt haben, A, ich werde Sänger und B, ich werde klassisch ausgebildeter Sänger? Und das dann noch im Chiemgau.
Der Punkt war, glaube ich, nach einem Konzert, das ich damals an meiner Schule am LTG, am Ludwig-Thoma-Gymnasium in Prien, gesungen habe. Ich habe dort ein Lied mit Klavierbegleitung gesungen, Die drei Könige. Und das war, glaube ich, ein Weihnachtskonzert irgendwann kurz vor den Weihnachtsferien. Und in diesem Konzert saß jemand, der mir bis heute eigentlich viel bedeutet, auch wenn ich ihn gar nicht oft begegne. Aber im Laufe meines Lebens gab es immer wieder mal Bezugpunkte. Peter Maria Hamel. Und er ist Komponist in Aschau. Und er kam nach diesem Konzert zu mir. Und ich hatte eine bis dahin schon große Leidenschaft fürs Singen entwickelt und eine irrsinnig hohe Begeisterung. Auch vielleicht sogar in einem damals, heute eher weniger, aber damals auf jeden Fall auch in einem sportlichen Sinne. Und er hat mir großen Zuspruch gegeben. Und das hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Und er hat mich motiviert, das zu studieren. Und wenn Sie jetzt nach einem Punkt fragen, dann war es vielleicht der Punkt, der mich nochmal wirklich bekräftigt hat, das zu tun. Und ansonsten war es ein langer Prozess, weil ich aus einem musikalischen Elternhaus komme. Mein Vater ist Musiker, der mich mit ausgebildet hat in meiner Jugend und Kindheitszeit und intensiv musikalisch begleitet hat. Und von daher war es jetzt nicht dieser eine Punkt, der mich dazu bewegt hat, sondern vor allem dieser Prozess meiner Kindheit und Jugend, die voll von Musik war.
Was heißt es, Singen als Sport zu betreiben, haben Sie gerade gesagt?
Ich habe bei mir festgestellt, also, und da würde ich heute, glaube ich, meiner damaligen Herangehensweise widersprechen. Heute ist es für mich etwas Konspiratives. Und damals war es, wie gesagt, vielleicht eher sportlich. Ich war sehr sportbegeistert und ich war sehr daran interessiert, was kann ich mit meinem Instrument, mit meinem Körper, Stimme unternehmen? Was kann der Körper leisten? Und ich fand es spannend, dieses Instrument einfach weiterzuentwickeln und in einem sportlichen Sinne vielleicht zu Höchstleistungen zu treiben und hatte mir das so als Ziel gesetzt. Heute weiß ich, dass diese Herangehensweise fürs Singen wahrscheinlich eher festmacht und vielleicht gar nicht so förderlich ist.
Heißt das, dass sie dann, also wie kann man sich das vorstellen, sportlich zu schauen, was die Stimme leisten kann?
Also durch zu viel Kraftaufwand im Singen äußert sich das jetzt auf negative Art und Weise. Durch einen Wettbewerbsgedanken. Ich glaube, diese Herangehensweise äußert sich vor allem in der gedanklichen Herangehensweise. Und Wettbewerbe beispielsweise, das ist groteske. Ich meine, in unserer Ausbildung an den Musikhochschulen, da stehen Wettbewerbe auf der Tagesordnung. Und letztendlich sind doch Wettbewerbe etwas, was überhaupt nicht zum Musikmachen passt. Denn Musik und Kunst und Kultur lebt von der Vielfalt und auch des vielleicht nicht Wertens gewisser Dinge, sondern einfach auch des Akzeptierens gewisser Ist-Zustände. Dinge sind, wie sie sind. Und da sind Wettbewerbe vielleicht nicht so zuträglich. Damals war ich davon fasziniert. Ich war begeisterter Fußballer und Sportler und hatte versucht, diese Herangehensweise, Haltung in mein Singen zu implementieren.
Also so ein bisschen was Breitbeiniges.
Ja, auch. Ja. Genau.
Und was hat dann, das, Sie sagen, das Singen hat heute was Konspiratives? Was meinen Sie damit?
Es spielt sich viel mehr auf einer gedanklichen, auf einer geistigen Ebene ab, auch in Verbindung mit einer guten seelischen Verfassung, die unerlässlich ist, um auf einer Bühne eine Aussage treffen zu können, für mich persönlich. Also wenn man so will, mein inneres Gleichgewicht ist ausschlaggebend für mein Musizieren. Alle Emotionen, die ich durchlebe und Erfahrungen, die schlagen sich direkt oder indirekt auf meine Stimme im Laufe des Lebens doch nieder. Und ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass man nur positive Erfahrungen machen sollte. Es sind vor allem die negativen, die mich, glaube ich, im Laufe meines Lebens bisher geprägt haben, mitgeprägt haben. Aber wichtig ist ja der Aufarbeitungsprozess und wie ich damit umgehe und dann eben eine Ausgeglichenheit in mir zu bekommen und auch damit einhergehend in meiner Stimme.
Das heißt, wenn ich Sie kenne in Ihrer Performance auf der Bühne, also über längeren Zeitraum begleite, könnte ich anhand Ihrer Performance hören, wie es Ihnen an dem Tag geht?
Nein. Ich hoffe, dass ich mein Gesangslevel mittlerweile auf ein Niveau geschraubt habe, dass mich davor schützt, zu viel von mir persönlich preiszugeben. Das, was ich jetzt beschrieben habe, soll mir eigentlich dabei helfen, den Charakter oder die Musik als Medium, das ich in dem Moment bin, bestmöglich darzustellen. Also ich in dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe, begreife ich mich persönlich als Medium, durch das Musik hindurchfließt. Es geht ja nicht um mich, um meine persönlichen Gefühle, sondern um das Werk, um die Komposition und um das Zusammenspiel. Und ich hoffe, dass ein Zustand des Ausgeglichenseins, oder ich glaube, dass ein Zustand des Ausgeglichenseins dazu beiträgt, der Musik bestmöglich dienen zu können und möglichst wenig von meinem persönlichen Gefühlszustand preiszugeben, weil dann endet es in Gefühlsduselei.
Fällt mir gerade ein, der Igor Levit, der ist ja ein großer Vertreter der Aussage, ohne den Musiker ist die Musik nichts. Also was er nicht versteht, ist, wenn die Musiker immer sagen, sie treten hinter die Musik zurück. Und Sie vertreten, also wenn ich das richtig verstanden habe, vertreten Sie ja diese Position.
Also einen Charakter zu bilden auf einer Bühne, ja. Aber immer nur im Sinne, die Musik bestmöglich darzustellen. Und natürlich ist der Reiz bei der Musik, dass ich ein Werk anders singe als mein Kollege. Ansonsten hätten wir eine Referenzaufnahme und das wär's. Also, aber die persönlichen Gefühle zu vermengen mit weil sie mich fragten, würden sie meinen Empfindungszustand an dem Tag ablesen können. Und das, glaube ich, wäre auf der Bühne unpässlich. Einen Charakter mit reinzubringen und meine Sichtweise auf die Musik, ja. Und ich weiß nicht, ich habe die Aussage von Igor Levit nicht verfolgen können, aber ich weiß, glaube ich, was er meint. Also wir müssen natürlich unsere Sichtweisen auf dem Werk schärfen und die auf der Bühne zum Tragen bringen.
Genau. Also das war so, wenn ich das richtig verstanden habe, seine Haltung. Jetzt würde ich gerne nochmal zurückkommen auf diesen Gedanken. Es ist ja einigermaßen ungewöhnlich, eine klassische Musikausbildung anzustreben. Also es ist ja wahrscheinlich attraktiver, auch den Mädchen gegenüber Rock'n'Roll zu sein.
Also die Frage, mit welchen Mädchen man sich umgibt.
Also generell, also wie ist es als Teenager, sich der klassischen Musik auf diese Art und Weise zuzuwenden und dann als meine Fantasie eben auch in Oberbayern, also in der Jodelhochburg, seinen Platz zu finden?
Ich muss sagen, dass ich in meiner Jugendzeit überhaupt keine negativen Erfahrungen damit gemacht habe. Also in der Hinsicht, dass das mein Freundeskreis oder Mitschüler das, was ich da tue, irgendwie abgelehnt hätten oder mich deswegen aufgezogen hätten. Also für mich fühlte sich das musikalische Tun bereits in meiner Kindheit und Jugendzeit so natürlich an und dass ich da überhaupt keinen Zweifel habe aufkommen lassen, dass dies ein Teil von mir ist und auch immer irgendwie sein würde. Ich habe zwar mal im Alter von 13, 14 auch pausiert mit Musizieren und ich glaube, das war auch der Pubertät geschuldet. Auch das fühlte sich natürlich an, aber auch der Weg zurück. Und ich hatte aber auch das Glück, irgendwie, glaube ich, Freunde zu haben. Also mein bester Freund, der arbeitet in einem ganz anderen Segment und in einem ganz anderen Bereich und ist auch von seinen Interessen jetzt vielleicht gar nicht so auf klassische Musik gepolt. Aber der hat mich trotzdem immer bei enorm unterstützt und so ging es mir eigentlich mit ganz vielen Begegnungen. Und ich war natürlich auch immer in einem Umfeld aufgehoben, das per se wahrscheinlich einen großen Zugang zu klassischer Musik hatte. Es war zu meiner Jugendzeit damals am LTG, aber auch in den Chören, in denen ich gesungen habe und in meinem Umfeld eigentlich gang und gäbe zu musizieren, auch klassisch zu musizieren. Und so war ich zum einen beim TuS-Prien im Fußballverein und im Jugendchor meines Vaters in Priman-Chiemsee und im Schulchor. Und das hat sich wunderbar irgendwie ergänzt und kombinieren lassen. Und zur zweiten Frage.
In Oberbayern.
Das in ist Oberbayern.
Ja, ich habe ja ein ambivalentes Verhältnis zu Oberbayern.
Ich glaube, mir ging es nie wirklich darum, mich jetzt speziell in Oberbayern zu etablieren. Ich weiß gar nicht.
Aber da muss man ja seinen Punkt erstmal irgendwie schon mal einen Vlog einhauen, dass man sagt, das bin ich.
Also ich habe mal einen Liederabend gegeben, das war 2007, vor einem Wettbewerb, den ich dann gesungen habe, Zwickau. Der Wettbewerb war zwar dann nicht allzu glorreich, aber der Liederabend, da erinnere ich mich gerne dran zurück. Das war ein schönes Konzerterlebnis im Trachtenheim in Atzing. Und der Atzinger Trachtenverein hat mich damals unterstützt, dieses Konzert umsetzen zu können. Das war für mich eine tolle Trainingsplattform als Vorbereitung auf den Wettbewerb. Und also ich habe da keine negativen Erfahrungen gemacht, wobei ich natürlich schon feststelle, dass die Trachtenvereine und Blasmusik wesentlich breiter in der Gesellschaft gerade in Oberbayern angesiedelt sind, als es vielleicht klassisch Musik ist. Aber auf Widerstände bin ich da nicht getroffen. Ich glaube, ist natürlich dann eine Frage, was wird subventioniert und unterstützt, auch von den Gemeinden, von den Städten, von den Landkreisen. Das ist für die klassische Musik manchmal gar nicht so einfach.
Und wie wäre es gewesen, wenn Sie sagen, Ihr Vater ist auch Musiker, wie wäre es gewesen, wenn Sie gesagt haben, hätten, ich werde Programmierer oder studiere BWL?
Für mich persönlich oder aus der Sicht meiner Eltern zu Hause?
Ja.
Ich glaube, absolut in Ordnung. Also meine Eltern waren nämlich überhaupt nicht diejenigen, die mich versucht haben, in die Berufsrichtung Musik zu bewegen. Das war ich selber mit einer sehr hohen intrinsischen Motivation zu diesem Berufsweg. Und im Gegenteil, als ich so im Jugendalter war, 16, 17, mein Vater hat mir schon auch die Schwierigkeiten des Berufs aufgezeigt, weil er sich natürlich selber sehr gut erlebt hat und damit kennt. Und das war ein offener Diskurs und Austausch. Ich weiß noch, wir saßen einmal am Frühstückstisch und hatten darüber diskutiert, was das denn bedeutet, auch Sänger zu werden, als ich diesen Wunsch doch sehr klar formuliert hatte. Und mein Vater hat dann so ein bisschen auch eine Rolle eingenommen, einfach mir zu zeigen, was vielleicht damit noch einhergehen kann, außerhalb der positiven Dinge und der schönen Dinge. Und das war für mich in dem Moment ein emotional total aufwühlender Moment. Also ich bin da fast in Tränen ausgebrochen. Und das hat mir letztendlich verdeutlicht, wie sehr ich den Wunsch in mir trage, das zu tun. Meine Eltern, glaube ich, hätten alles unterstützt, was ich beruflich tun hätte wollen oder wozu ich mich entschieden hätte, auch abseits des Musikerberufs.
Und dann sind Sie zur Ausbildung ja in die weite Welt hinausgezogen. Also wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie in London auch studiert. Wie war das dann, also einmal seine Stimme finden und dann sich in einer neuen Umgebung finden und dann auch noch in einer anderen Kultur finden?
Ich habe München übersprungen und das ganz bewusst. Ich habe mich nicht an der Münchner Musikhochschule beworben, weil ich, glaube ich, das Gefühl hatte, ich müsste in eine Stadt gehen oder in Städte gehen, die für mein persönliches Gefühl, ob die Einschätzung jetzt richtig ist oder nicht, das will ich erstmal dahingestellt lassen, aber die für mein Gefühl vielleicht noch einen offeneren Zugang und vielfältigeren Zugang zur Musik haben, als die Stadt München es in meinem Weltbild damals hatte. Also auch für Subkulturen im Bereich der Musik und für andere Genres im Bereich der Musik sind ja Köln war meine erste Studienstadt und London doch zwei Städte, die da eine Vielfalt abdecken, wie man sie eigentlich kaum abdecken kann. Und zum anderen hatte ich einfach den Wunsch, wegzuziehen und wegzugehen aus Oberbayern, aus dem gewohnten Umfeld. Und es war, also um die Stimme zu finden, ja, kann ich eigentlich keinen Schritt vom anderen wirklich koppeln. Aber jede Stadt, in der ich war, also wie gesagt, zuerst war Köln, hatte seinen ganz eigenen Beitrag. In Köln ging es wirklich darum, erstmal die Stimme zu finden, kennenzulernen oder noch besser kennenzulernen und die ganzen technischen Grundlagen zu setzen und mein Profil als Musiker zu schärfen, das kam dann wirklich später. Das kam in London und insbesondere dann auch in Gent in Belgien in meiner Zeit im Opernstudio. Und es sind ja dann auch Erfahrungswerte, sich in neuen Städten erstmal zurechtzufinden, sich vielleicht schon auch ein arbeitsmäßiges Umfeld dort aufzubauen. Ich habe in Köln parallel zum Studium schon immer Konzerte gesungen, auch in London. Und ich glaube, das alles, all das gehört dazu, seinen Weg in den Beruf finden zu können.
Und wie ist das dann, wenn man in so einer Ausbildung ist? Wird man parallel oder etabliert man sich parallel zur Ausbildung? Oder hat man irgendwann seine Abschlussprüfung, kriegt ein Diplom und ab dem Augenblick kann ich mich an den Markt wenden?
Also das ist eher ein, im Idealfall ist es ein sehr linearer Prozess, der irgendwann startet, meistens im zweiten, dritten Studienjahr, in dem man die ersten Konzerte singt. Es gibt natürlich dann Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Einbrüche und etablieren. Naja, ich bin natürlich ein junger Sänger, der sich nach wie vor auch etablieren muss am Markt. Und dieser Prozess wenn er denn jemals abgeschlossen sein sollte, ist bei mir sicherlich noch nicht abgeschlossen, denn es gibt so viele Träume, Wünsche, Ziele, die ich habe, auch an Häusern, an denen ich singen möchte, Partien, die ich singen möchte. Also da gibt es noch viel zu tun. Von daher glaube ich, ist vor allem entscheidend, nach dem Studium, in dem man so viel Inspiration und Input von vielen Seiten bekommen hat, sich unabhängig von Lehrern eine Zeit lang entwickeln zu können, um seinen eigenen Kern, um seine eigene Struktur noch besser herauszuarbeiten und vielleicht das dann zu schaffen, wovon Igor Levit gesprochen hat, nämlich die Handschrift, den Fingerprint, den Fingerabdruck, den musikalischen Fingerabdruck eines jeden Musikers. Das ist doch das Bezaubernde, dass eine Vielzahl an Fingerabdrücken in der Musiklandschaft existiert. Und ich glaube, dazu braucht es ein Herangehen, unabhängig von Lehrern, natürlich mit einem Wissenschafts-, den man davor mit übermittelt bekommen hat.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Sie sagen, es gibt Höhen und Tiefen, aber die Miete will bezahlt werden und wir vielleicht auch eine warme Mahlzeit haben. Also wie umschifft man so Leerstellen?
Also indem man beispielsweise auf dem Oktoberfest arbeitet.
Also unabhängig vom Singen dann?
Unabhängig vom Singen. Also mein Studium in London war unglaublich kostspielig. Es gibt dann Stipendien, zum einen natürlich für die Studiengebühren etc., aber Lebenshaltungskosten, Miete etc. sind exorbitant. Und ich habe dann nach meinem London-Studium begonnen, beziehungsweise eigentlich im Anschluss an meine Zeit in Belgien, auf der Wiesn 2 Wochen zu arbeiten und mir ein gewisses Polster auch verschaffen zu können. Für mich ist wichtig, also für die musikalisch-künstlerische Entwicklung ist nämlich, glaube ich, schon entscheidend, dass man nicht unter zu großem finanziellen Druck steht. Und eine gewisse Unabhängigkeit zu haben, ist ganz entscheidend. Also wenn ich jeden Auftrag annehmen muss, ob ich mich damit künstlerisch identifizieren kann oder nicht, das wäre
meine nächste Frage gewesen. Ja, also
wie
steht man Aufträgen gegenüber? Also es gibt ja so Schauspieler, die so alles wegspielen. Es gibt wahrscheinlich auch Sänger, die alles wegsingen.
Zu denen will ich nicht gehören. Also es würde, glaube ich, auch nicht passen. Ich glaube nämlich erstens, dass man mich nicht mit allen Werken, die es so gibt oder die mir angeboten werden, hören will. Es gibt Sänger, die singen gewisse Dinge besser als ich. Und ich muss sehr gut für mich herauskristallisieren, was liegt mir wirklich. Denn nur Kompositionen, zu denen ich auch einen sehr, sehr guten Zugang finde und wo ich eine große Sinnhaftigkeit entdecke, bieten mir letztendlich die Möglichkeit, auch mich bestmöglich auf der Bühne zu entfalten. Und alles zu singen, ja, da gibt es viele. Und das ist ja gerade an kleinen Opernhäusern oft der Fall, dass man dann alle Partien für lyrischen Sopran in einer Saison, die so auf dem Spielplan stehen, durchpauken muss. Aber als freiberuflicher Sänger hat man natürlich viel mehr die Möglichkeit auszuwählen und zu differenzieren. Mein Lehrer Matthias Görne hat mich da sehr geprägt. Er ist Bariton und vielleicht mit 2, 3 anderen der weltbeste Bariton, den es aktuell gibt. Und ich glaube, er ist es deswegen, weil er für sich immer sehr, sehr genau wusste, was er will und was nicht und welche Partien er singen kann, möchte und sollte und welche eben nicht. Und das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen.
Wie erkennen Sie denn, welches Stück für Sie etwas ist? Ist es der bloße Tonumfang oder...
Nein, ich glaube, das wäre jetzt eine Frage, also wenn es um den bloßen Tonumfang ginge, die Bezug auf den Anfang unseres Gesprächs nimmt, ich glaube, zu einem gewissen für einen gewissen Bereich könnte ich die Stimme so sehr trainieren, dass ich auch mal eine Bass-Bariton-Partie übernehmen könnte. Oder beispielsweise, um nochmal bei Matthias Görne zu bleiben, er hat kürzlich Sarastro in der Zauberflöte, in der Salzburger Produktion gesungen. Seine eigentliche Stimmlage ist aber Bariton. Und er hat genauso schon den Papageno gesungen. Also zwei völlig konträre Rollen. Er hat aber seine Stimme so trainieren können, dass er sowohl das eine als auch das andere in seiner Karriere gesungen hat. Für mich ist entscheidend, dass eine gute Symbiose zwischen lyrischem Gehalt, zwischen Text und Musik vorhanden ist. Natürlich, dass das irgendwie vom Ambitus, vom Umfang des Werkes passt und dass ich vielleicht, dass natürlich das für meine Stimme technisch zu bewältigen ist, ja. Aber ich glaube, dass die Qualität von Lyrik und Musik einfach auf einem Niveau sein müssen. Also, um ein Beispiel zu geben, ist aus den Mozartschen Opern Don Giovanni, der Ponte-Opern Don Giovanni, Le Nozze di Figaro und Così fan tutte, ist es so, dass ich, glaube ich, auf der Bühne Così fan tutte nicht allzu gerne singen wollen würde, weil ich den Zugang zu diesem Sujet überhaupt nicht habe und ich auch nichts mit dem Inhalt der Oper anfangen kann. Ich finde die Musik unfassbar, aber
gut.
Unfassbar gut. Aber das Libretto, ich finde keinen Zugang und das liegt sicherlich an mir, aber ich kann darüber weder lachen, noch finde ich es besonders interessant. Ich finde die Charaktere auch, ja, nicht in der Form, dass ich jetzt sage, wow, das sind Charaktere, die würde ich gerne näher kennenlernen. Das ist anders bei Don Giovanni und bei Le Nozze di Figaro, wo meines Erachtens die Symbiose zwischen Libretto und Musik wirklich vorhanden ist.
Und wie nähern Sie sich dann einer Inszenierung? Also nehmen wir mal an, Sie bekommen das Angebot, eine von den genannten Opern zu singen.
Dann sind es mehrere Gleise und Züge, die parallel fahren. Also es beginnt damit, dass ich mir natürlich erstmal den Klavierauszug anschaue und gucke, liegt es meiner Stimme, kann ich das singen? Das ist das eine. Und wenn ich dann zusage, dann ist es natürlich Recherchearbeit. Wer ist der Charakter, den ich singe? In welchem Kontext ist die Oper geschrieben? Was bedeutet die Handlung der Oper übertragen auf unsere Produktion, denn tatsächlich, wie ist sie im Kontext der heutigen Zeit zu sehen? All diese Fragen müssen beantwortet werden oder muss ich mir selbst beantworten? Ich glaube, heute ist es sehr entscheidend. Das war eine der wichtigsten Botschaften, die ich im Opernstudium Gent mitbekommen habe. Mit einer ganz klaren Vorstellung in den Probenprozess zu gehen oder vor allem dann in dem Probenbetrieb auf der Bühne, wenn der Regisseur, wenn die Schauspielkollegen, die Sängerkollegen mit dabei sind. Da hilft es unglaublich, sich schon eine Meinung gebildet zu haben, die abänderbar ist in verschiedenste Richtungen. Aber, und dazu ist Lesen unerlässlich. Und alles, was man in Bezug auf die Oper Don Giovanni finden kann, einfach aufzusaugen. Und oder auf jede andere Oper natürlich auch. Und dann weiter im Prozess ist es, dass natürlich ich erstmal die Partie musikalisch einstudiere, vielleicht sogar eine Fremdsprache neu lernen muss, wenn ich lerne gerade eine russische Oper und habe die Mühen jetzt, mich mit Russisch auseinandersetzen zu müssen, dafür aber auch wieder einen Coach, also es sind der mir hilft und der es mit mir musikalisch einstudiert und das sind verschiedenste Herangehensweisen, um dann so einem Werk gerecht zu werden.
Und dann ist die Premiere. Welche Rolle spielen für Sie Kritiken?
Oh, das ist eine, da muss ich aufpassen, was ich sage. generell eine sehr wichtige, weil ich glaube, dass die Kritik letztendlich das, was wir tun, beschreibt und damit unser künstlerisches Tun auch in den Fokus der Menschen rückt. Und das ist doch von unfassbar hohem Wert, wenn eine Zeitung darüber schreibt, ob wir ein Konzert gemacht haben, zum einen überhaupt und dann auch noch, wie es denn stattgefunden hat. Und von daher sind für mich, finde ich es toll, dass es nach wie vor Kritiken gibt. Ich sehe es aber dennoch zwiespältig. Also, es gibt viele tolle Kritiker, die, glaube ich, die Gabe haben, die Atmosphäre eines Konzerts sehr, sehr gut zu beschreiben und vielleicht auch Kritik im Positiven wie im Negativen anzubringen und mit der wir Künstler dann auch wieder arbeiten können und sie aufnehmen können. Das ist ja der Idealfall einer Kritik, dass sie uns auch als Künstler weiterbringt und nicht nur eben den Menschen zeigt, was hat denn stattgefunden. Wo es für mich schwierig wird, ist, wenn und das passiert leider zu häufig, dass sich Kritiker so sehr als Meinungsinstanz darstellen und etablieren und da teilweise über Musiker urteilen und richten und ich denke mir, ja, ist das dann jetzt wirklich nötig? Und über Musiker, die eine exzellente Ausbildung haben, die schon viel auf der Bühne geleistet haben und dann Kritiker schreiben, die das nicht mal hauptberuflich machen, sondern im Nebenberuf. Und da denke ich mir teilweise, und ich glaube, das ist das, was letztendlich viele meiner Kollegen so ein bisschen oder uns in unserem Beruf ab und zu stört, ist, dass wir eben denken, naja, also ist das wirklich zielführend und sich aus der Position des Schreibenden stellt sich natürlich manches viel leichter dar. Oder am Schreibtisch geschrieben ist manches vielleicht einfacher darzustellen, als wenn man es nie selber auf der Bühne im wahrsten Sinne des Wortes nackt darstellen musste, umzusetzen hatte. Ja.
Sie sind, nachdem Sie durch Europa gereist sind, ja wieder nach Oberbayern gekommen. Was war die Motivation, hier wieder die Zelte aufzuschlagen?
Zunächst mal gar keine. Ich war in Belgien, damals in einer sehr glücklichen Beziehung mit meiner Ex-Freundin und wir sind nach München zusammengezogen und also die Beziehung muss auf jeden Fall glücklich genug gewesen sein, damit ich mich entschieden hatte oder so, dass ich mich entschieden hatte, mit ihr den Weg nach München zu gehen, weil die Motivation ging von ihr aus, nicht von mir und ich wollte eigentlich nie nach München. Und ich bin ihr gefolgt, weil sie ein berufliches Angebot hier hatte und sie auch damals wegen mir mit nach Belgien gezogen ist. Und ich dachte, ja, das ist doch nur fair, wenn ich dann mit ihr nach München gehe. Und von daher beruflich hatte ich zunächst mal keine Motivation, denn ich war dort im Opernstudio in Gent in Belgien. Und als ich damit fertig war, war für mich eigentlich erstmal klar, dass ich auf dem freiberuflichen Sängermarkt Fuß fassen will. Und das ist nur eine Arbeit, die ich von verschiedensten Standorten aus tun kann. Ob ich da jetzt in Gent in Belgien lebe oder in Berlin oder in Castrop-Rauxel, das spielt eigentlich erstmal keine Rolle.
Und dann haben Sie im Oberbayern, also wieder im Chiemgau, das Nightingale Project oder Projekt ins Leben gerufen. Ja. Können Sie da vielleicht erklären, was das ist?
Also Nightingale ist eigentlich mehr als ein Projekt, wahrscheinlich noch eine kulturelle Plattform, auf der ich versuche, verschiedenste kulturelle Projekte zu verwirklichen. Also zum einen, und das ist die Hauptschiene, ist es eine Konzertreihe. Zum anderen machen wir aber auch Workshops, Kunstworkshops für Kinder. Ein dritter Aspekt ist ein sozialer, karitativer Aspekt, den wir mit der Konzertreihe bedienen, in ganz kleinen Umfang, aber vielleicht wächst er noch in den kommenden Jahren. Ich glaube, den meisten Leuten ist Nightingale Naturkultur jetzt im Chiemgau bekannt einfach als Konzertreihe, die seit 2017 dort existiert. Und wir versuchen mit Nightingale, und der Zusatz ist Naturkultur, die Verbindung aus Natur und Kultur und Musik aufzuzeigen und zu zeigen, wie sehr doch das Musizieren auch von dem natürlichen Kontext profitiert und wie sehr wir Menschen wahrscheinlich auch von der Natur gelernt haben zu musizieren und zu singen und uns wahrscheinlich auch bei ganz vielen oder ganz sicher ganz viele Kompositionen ja von der Natur inspiriert sind.
Wie kann ich mir dann so etwas vorstellen? Also, dass ich als Zuschauer, Zuhörer genau das erkenne, was Ihre Ideen dahinter sind?
Im Hinblick auf die programmatische Gestaltung zum einen, zum anderen aber beispielsweise über Konzerte, die wir schon in der Triner Schiffshalle, Bootshalle, in der Fessler Schiffshalle umgesetzt haben, Liederabend für Klavier, Horn und Bariton in der Bootshalle. Schuberts Winterreise erinnere ich mich gut, das war gleich im ersten Jahr von Nightingale 2017, haben wir auf dem Hochgernhaus musiziert mit, wie gesagt, Akkordeon und Gesang auf 1600 Höhenmetern. Und wenn ich zuvor beispielsweise, also nehmen wir Schuberts Winterreise, in der das Wandermotiv ja sozusagen der rote Faden des Zyklus ist, wenn ich selbst mich zuvor auf eine Wanderung begeben habe, nämlich über 2 Stunden von Marquardtstein rauf auf Hochgernhaus und vielleicht schon die Chance hatte, das, was mich dort musikalisch erwartet, in meine Wanderung mit einzubeziehen, dann glaube ich, werde ich dieses Konzert anders wahrnehmen, als wenn ich aus dem Büro komme, um 18 Uhr noch schnell nach Hause gehe, mich umziehe, um dann um 20 Uhr oder um 19 Uhr in der Oper zu sitzen und La Traviata zu gucken. Also ich glaube, dass dieses Erfahren von Natur und Musik eine tolle Kombination ist.
Es klingt ein bisschen esoterisch.
Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das mag sein. Meinen Sie das jetzt eher positiv oder negativ? Oder wertungsfrei?
Erstmal wertungsfrei.
Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, inwiefern es esoterisch ist. Was mir wichtig ist, dass wir Musik mit so vielen Sinnen wie nur möglich beschreiben, um den Zugang zu finden.
Berichtigen Sie mich, wenn ich richtig informiert bin, haben Sie mal auf einem Recyclinghof gesungen?
Ja, auf dem Wertstoffhof.
Genau.
Ja. Vielen Dank. Da haben wir Schuberts Schöne Müllerin aufgeführt.
Zwei kurze Fragen dazu. Also einmal, wie war die Reaktion, als Sie sich wahrscheinlich an die Stadt gewandt haben, das dort machen zu können? Und dann natürlich auch die Reaktion der Besucher. Und über allem eine dritte Frage, wie kommt man auf die Idee, dort sowas zu machen?
Also die Idee, die stammte nicht von mir, sondern von einem Priener Apotheker, Dr. Herbert Reuter. Und er ist sehr, sehr involviert in das kulturelle Leben der Gemeinde und ist dort wirklich ein toller Ideengeber. Und er hat diese Idee für Nightingale auch gestiftet. Weil wir uns unterhalten hatten über die Konzertreihe und er sie beobachtet und auch mittlerweile immer wieder begleitet hat. Also das war seine Idee. Die Reaktionen des Publikums, glaube ich, sehr, sehr gut. Also zum einen, weil sehr, sehr viele Menschen dorthin kamen, an den Ort, an dem wahrscheinlich bisher noch nicht so allzu viele Konzerte stattgefunden haben.
Wenn ich kurz fragen darf, also war das dafür abgesperrt oder war das während der normalen Öffnungszeiten?
Das war dafür abgesperrt. Und eigens vorbereitet. Also wir hatten eine kleine Bühne aufgebaut, den Flügel dort extra anliefern lassen von München und hatten versucht, dort wirklich eine kleine Konzertatmosphäre, eine intime Konzertatmosphäre zu etablieren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ca. 150 Zuhörerinnen und Zuhörer beim Konzert waren. Und das hat eigentlich insofern gut gepasst, als dass ja Liederabende zu Schubertschen Zeiten früher in sehr kleinem Zirkel stattgefunden haben. Heute werden sie immer in größere Konzertsäle verlagert, teilweise in der Kölner Philharmonie, wo dann 500-600 Leute zuhören. Aber die Intimität dessen, was ein Liederabend erfordert, kommt natürlich in einem ganz kleinen Rahmen sehr, sehr gut zu tragen. Und auch wenn jetzt da nur Bierbänke bereitgestellt waren als Sitzplätze, so sind es doch, es ist auch dort die Symbiose des Recycelbaren, des Wiederverwertbaren, des immer wieder auch neuen, dem Willen und dem Drang der Menschen auch nicht Altes einfach den Weg auf den Sperrmüll zu geben, zu weisen, sondern Neues erwachsen zu lassen, aus vielleicht scheinbar schon Verfallenem. Das ist, glaube ich, war der Reiz an dem Konzert.
Beim Betrachten dessen, was Sie so tun, wir müssen noch auf Ihre Arbeit in der Stiftung zu sprechen kommen, aber ich habe gesehen, Sie machen auch YouTube oder auf einer anderen Plattform geben Sie Gesangsunterricht?
Also ich glaube, das betrifft dann tatsächlich die Arbeit im Rahmen meiner Stiftungsarbeit.
Also ich habe zwei Videos gefunden, einmal mit der, wo man ein Notensystem hoch und runter hüpft während des Sings.
Ja.
Genau. Und dann gibt es noch ein Klatschvideo.
Ja, das betrifft meine Stiftungsarbeit.
Ach so, okay.
Ja, genau.
Aber so generell hat man das Gefühl, dass Sie sehr daran interessiert sind, Kultur zu demokratisieren. Dass es eben raus aus den Häusern, weg von den gut gefüllten Portemonnaies zu allen geht.
Ich habe gerade eine interessante, wir glauben ja immer, dass es vor allem die ältere Generation ist, die gerne klassische Musik hört oder scheinbar macht es den Eindruck, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass unsere Generation per se älter wird. Aber die Statistik besagte, dass die 20 bis 29-Jährigen im Verlauf eines Jahres öfter ins Konzert gehen als die 50 bis 59-Jährigen. Und ich glaube, dass das zeigt, wie groß das Interesse an klassischer Musik in der Bevölkerung generell ist. Und es ist ein Auftrag von uns Musikern, natürlich zum einen damit Geld zu verdienen, mit dem, was wir tun, aber es ist auch unser Auftrag, unser Tun für möglichst alle Menschen zugänglich zu machen. Anne-Sophie von Mütter hat kürzlich einen tollen Satz geprägt. Sie meinte, die Kultur ist das einzige Band, das uns zusammenhält als Gesellschaft. Und jeder kulturelle Bereich hat die Aufgabe, glaube ich, sofern es sinnvoll ist, und ich bin von der Sinnhaftigkeit unserer Arbeit total überzeugt, es ist möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen und zu ermöglichen. Und es wird ja oft davon gesprochen, dass Musik subventioniert wird. Aber es ist eine totale, ich finde diesen Ausdruck schrecklich. Also es ist eine Notwendigkeit, Musik, Kultur unter die Leute, unter die Menschen zu bringen. Und eben nicht nur, wie Sie sagen, wie Sie es ja auch aufgegriffen haben, eben nicht nur für Menschen, die sich das leisten können. Und das ist ja gerade in der klassischen Musik doch vielfach ein Problem gewesen. Und das lockert sich immer mehr. Aber worauf ich auch eingehen wollte, weil Sie meinten, die Musik raus aus den Häusern zu bringen. Nein, das ist gar nicht mein Bestreben. Also ich glaube, dass es dort sehr, sehr gut aufgehoben ist. Und die ganzen, ich meine, in Deutschland, es gibt 140 Staatstheater, Stadttheater, Landesbühnen etc. Das ist eine gigantische Vielzahl. Und ich glaube, dass es zusammen mit dem Laienmusizieren das Fundament unseres klassisch-kulturellen Tuns. Aber mir geht es darum, Alternativen zu bieten. Und klassische Musik ist eben nicht nur dort mittlerweile, wo wir sie vermuten, nämlich in den Opernhäusern, in den Theatern, sondern eben auch bei Konzertreihen wie Nightingale. Es gibt eine andere tolle Konzertreihe hier im Raum München, das sind die Holzhauser Musiktage. Die veranstalten auch wieder immer wieder Konzerte an ungewöhnlichen Orten. Und so wird es vielleicht noch demokratisierter. Und gerade in ländlichen Regionen, wo der Zugang zu Konzertbühnen vielleicht gar nicht mal, ich meine, Chiemgau ist jetzt generell klassisch gut besiedelt, aber es gibt viele viele Regionen in Deutschland, in denen ist das nicht der Fall. Und ich glaube, da ist noch viel Arbeit vor uns. Das Kulturwaldfestival, sagt Ihnen das was? Das war im Bayerischen Wald, das hat der Kollege Thomas E. Bauer etabliert und daraus ist das Konzerthaus Bleibach entstanden, ein Konzerthaus mit 2000, glaube ich, na, wie viele Sitzplätze es hat, das will ich jetzt gar nicht sagen, weil da tappe ich wahrscheinlich daneben, aber ein toller, moderner Konzertsaal in einem, glaube ich, 500-Seelen-Dorf mitten im Bayerischen Wald ist daraus resultiert natürlich nach einer jahrelangen Festivalarbeit von ja, mehreren mit tollen Künstlern und einem tollen Format. Und dann entstehen solche Dinge. Also aufzubrechen und zugänglich zu machen, zum einen finanziell, aber auch in einen anderen Kontext als den gewohnten zu setzen.
Sie sagen, das soll eine Alternative bieten zu was?
Zu den etablierten Konzerträumen, Aufführungsräumen, also wie Opernhäuser, wie Konzerthäuser etc.
Also gar nicht mal so sehr in Alternative zu zeitgenössischer Musik?
Nee, also wir... Das ist ein spannendes Feld, weil ich glaube, da ist auch in der Begrifflichkeit natürlich immer ein Missverständnis. Was ist wirklich klassische Musik? Bezieht sich das jetzt nur auf die Epoche der Klassik? Tut es ja bei uns nicht, sondern wir Komponisten wie Hans Eisler beispielsweise, zeitgenössische Komponisten oder wie Wolfgang Riem, die bezeichnen wir ja auch gemeinhin heute noch als zum Bereich der klassischen Musik gehörig.
Und E-Musik.
Und ja, Unterscheidung U- und E-Musik. Da, wobei ist alle E-Musik gleich klassische Musik?
Nee, das meinte ich jetzt gar nicht, sondern einfach eine Alternative, also dass Sie eine Alternative zur U-Musik bieten, also zu Chartstürmern.
Ja, ich glaube aber, das ist doch auch da die Vielfalt wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist ja meine Frage. Also, weil Sie sagen, es soll eine Alternative bieten. Also eben auch zu diesem Ansatz zu zeigen, welche Möglichkeiten klassische Musik oder Unterhaltungsmusik bieten kann.
Okay, ich hatte die zeitgenössische Musik jetzt auch auf den klassischen Bereich bezogen. Ich glaube, also ja, Alternative nicht in Form von Konkurrenz. Wir kommen vielleicht nachher noch darauf zu sprechen. Bei den Schülern sehe ich es ein bisschen anders. Da ist es wirklich auch, glaube ich, eine wichtige Form der Alternative, um ein gesamtes Bild abzudecken in der musikalischen Ausbildung, weil Kinder, glaube ich, sonst sehr dazu geleitet werden, nur Pop, Rock etc. zu hören. Also da bedeutet vielleicht die Alternative nochmal etwas anderes als jetzt in unserem Fall. In unserem Fall im professionellen Tun ist es ein Abbilden der Vielfalt. Und ich meinte wirklich als Alternative, dass wir hatten immer ein sehr breites klassisches Spektrum, gerade in Deutschland. Aber neue Formen des klassischen Musizierens zu etablieren, darum ging es mir. Also zusätzlich zu den bereits Bekannten.
Mhm. Ja. Genau, denn Sie hatten das ja auch schon eben angesprochen, Sie arbeiten dann auch noch, ich finde ja diesen Namen wahnsinnig, in der Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation.
Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation, genau.
Drunter geht's nicht, oder?
die Stiftung hat sich hohe Ziele gesetzt, sehr ehrenwerte Ziele und ist ja, seit 1995 wurde sie gegründet und seit 1996 ist sie wirklich sehr, sehr aktiv und hat damit ihrem Namen auch schon national wie international alle Ehre gemacht. Ja.
Und in welchem Bereich arbeiten Sie da mit?
Also ich bin dort hauptsächlich im Bereich des Projekts Musik für Schüler tätig. Das ist ein Projekt, das eigentlich darauf abzielt, Schüler zum eigenen Musizieren für das eigene Musizieren zu begeistern und auf dem Weg dorthin diverse Impulse zu setzen, sprich beispielsweise mit Konzerten, mit Profimusikern, über Workshops, über regelmäßigen Unterricht in den Fächern Klavier, über regelmäßigen Unterricht im Bereich Gesang, sprich Chorunterricht. Wohlgemerkt alles kostenlos, alles finanziert über die Stiftung. Und außergewöhnlich ist dabei, dass wir einen Hauptkern oder dass die Stiftung einen Hauptkern ihrer Arbeit im Bereich Musik für Schüler an Mittelschulen umsetzt. Und das ist doch ein Schultypus, so habe ich jetzt erfahren in der Zeit meiner Tätigkeit dort, der nicht immer reich gesegnet ist mit musikalischem Angebot und geschweige denn überhaupt Musiklehrern oder Musikunterricht. An vielen Schulen ist das überhaupt nicht mehr vorhanden. Und genau da setzt die Stiftung an. Sie füllt also ein Vakuum.
Was eigentlich der Staat
übernehmen müsste. Und die Aufgabe hat, das zu tun. Und es ist in diesen Tagen so oft zitiert, dieses Sprichwort, das Land der Dichter und Denker. Und es ist verwunderlich, dass wir dann diese fundamental wichtige Ausbildung im Bereich Musik, auch Kunst, dass wir diese Fächer, die sogenannten weichen Unterrichtsfächer, dass wir die einem stiefmütterlichen Dasein teilweise überlassen. Das ist also mit nichts zu verstehen. Gerade in einem Schultypus wie Mittelschule. Warum nehme ich es dort weg und warum forciere ich es dann vielleicht sogar noch an anderen Schultypen wie Gymnasium? Da ist es ja noch wesentlich präsenter. Also mir unverständlich. Und ich glaube, deswegen auch wirklich ehrenwert und vor allem höchst sinnvoll, was die Stiftung versucht umzusetzen. Und nicht nur versucht, sondern auch wirklich umsetzt, ja.
Wie erleben Sie die Kinder an den Schulen und wie schaffen Sie es, mit welchem Erfolg auch immer, eben die jungen Menschen an Mittelschulen für klassische Musik, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben, inspirieren?
Das sind mehrere Komponentenfaktoren, die dazu beitragen. Zum einen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie eine Vorbildfunktion, Wirkung irgendwo bekommen. Also sprich ein Konzert mit Profimusikern, das setzt viel Emotion und Begeisterung frei. Diese Emotion und Begeisterung gilt es dann aber aufzugreifen. Also wir haben, um ein kleines Beispiel zu geben, immer zu Schuljahresbeginn gibt die Stiftung an Schulen Auftaktkonzerte. Auftaktkonzerte, das sind drei Konzerte im Abstand von jeweils einer Woche, die mit Profimusikern umgesetzt werden. Und die Kinder sind danach hin und weg.
Wie alt sind die, wenn ich fragen darf?
Meistens 5., 6., 7. Klasse. Aber also die Hauptjahrgangsstufen, die jetzt an den Auftaktkonzerten teilnehmen, ist die 5. Klasse. Einfach oben sofort mit Eintritt in diesen Schultypus die Kinder zu packen und zu begeistern. Und die lassen sich auch wirklich begeistern. Und wir greifen dann diese Begeisterung auf und geben Schnupperunterricht im Rahmen dessen die Kinder erstmal gucken können, ist das was für mich, Klavier spielen, Chor singen? Und wenn ja, und das ist in ganz vielen Fällen der Fall, dann melden sich die Kids an für Chorunterricht, Klavierunterricht, machen dann Konzerte in Seniorenheimen, Altenheimen, machen Opernproduktionen am Schuljahresende und so weiter. Also diese Vorbildfunktion, das ist eine ganz wichtige. Und zum anderen auch, glaube ich, dass sie auf dann über ihre Pädagogen, Chorpädagogen, die werden Klavierpädagogen, die werden alle von der Stiftung ausgesucht und gestellt und sorgsam ausgesucht. Das sind exzellente Leute, die das machen für die Stiftung, muss man sagen. Und den Kindern sie ernst zu nehmen, sie auf Augenhöhe zu behandeln. Gut, das geht jetzt sehr ins Pädagogische, aber letztendlich geht es doch darum, dass die Kinder den Wert des Musizierens für sich erfahren können. Und ich hatte neulich mit einem Schüler gesprochen, der bekommt immer von seinen Klassenkameraden gesagt, dass er so eine hässliche Stimme hat. Das sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, ja, und den Wert unseres Instruments. Und ich habe dann mit ihm eine Viertelstunde gesungen. Der hat immer nur auf der Sprechlage musiziert, also singen können. Der konnte keine Tonhöhenunterschiede darstellen. Nach einer Viertelstunde hat er ein Winterlied. Also wirklich wunderbar. Also für mich fast herzzerreißend gesungen, weil jemand, der davor nicht mal weiß, dass es unterschiedliche Tonhöhen gibt oder wie er sie denn nur umsetzen kann, der dann einfach ein Lied singt. Und das zeigt doch auch, wie viel in uns schon verankert ist, als in uns Menschen, musisch und musikalisch.
Aber muss man dich, also ist meine Fantasie von klassischen Sängern, ja, also sie, vielleicht ist das auch ganz old schon, aber nach meinem Dafürhalten ist es doch auch für eine bestimmte Jahrgangsstufe auch wahnsinnig uncool. Oder? Also es ist ja eben was anderes, ob ich mich breitbeinig hinstelle und ins Mikro kreische oder ob ich eben eine Pose annehmen muss, also um den bestmöglichen Ton zu produzieren.
Aber wir versuchen, die Kinder auf einem sehr natürlichen Weg zum Musizieren zu bringen. Also wir versuchen jetzt gar nicht erstmal, dass es so und so klingen muss oder dass sie jetzt einen Opernsänger imitieren sollen. Und die Frage ist ja auch immer, es geht ja um klassische, kindgerechte Musik. Also das Hauptziel der Stiftung ist natürlich, die Kinder für klassische Musik zu begeistern und zum klassischen Musizieren zu bewegen. Aber sobald die Kinder merken, und an diesen Punkt müssen wir kommen, sobald sie merken, dass das Instrument ein Teil von ihnen geworden ist und dass sie damit sich äußern können und dass sie damit auch ernst genommen werden. Und das fängt beim Klavierlehrer an und hört letztendlich beim Mitschüler auf. Und natürlich sind Schüler, die dann die Kinder hänseln, die musizieren, alles andere als zuträglich. Da gibt es natürlich gewisse Tricks, dass man beispielsweise dann mit den Jahrgangsstufensprechern oder mit dem Schülersprecher mal ein Gespräch aufnimmt und ein Gespräch sucht. Die haben vielfältige Möglichkeiten, da so ein bisschen auf die Schülerschaft einzuwirken. Und das eben meistens ist es ja nur Unsicherheit und Neid und mit voller Überzeugung etwas zu tun. Und das wünsche ich eigentlich den Kindern, unabhängig von dem, was es ist, ob es Fußball ist, ob es Tischtennis ist, ob es Singen ist, ob es Ballett ist, ob es Malen ist, einfach die Dinge mit Überzeugung zu tun und dafür auch respektiert zu werden. Und an diesem Punkt versuchen wir, die Kinder zu bekommen und es dann umzudrehen. Und die Kinder werden dann Multiplikatoren und ziehen oft noch weitere Kinder mit ins Projekt und begeistern weitere Kinder. Wenn einer, also in einem Chor, in dem 30 Kinder musizieren, und da sind meistens nicht alle gleich begeistert. Das sind zwei, drei, die haben eine tolle Vorbildung und schon eine gute stimmliche Grundausbildung. Und die müssen wir packen. Die müssen wir für uns begeistern. Und die begeistern dann die mit einer mit einem mittelmäßigen Vorkenntnis. Und die wiederum begeistern die Kinder, die gar keine Vorkenntnis haben. Und glaube ich, so funktioniert's.
Sie haben eingangs gesagt, Sie lieben Ihre Stimme.
Habe ich das gesagt?
So, sinngemäß.
Ja.
ein Klassiker ist ja, dass man etwas aufnimmt und dann danach vor sich hin knickert, was, so klinge ich. Ja? Wie geht Ihnen das, wenn Sie sich selber hören?
Also nach wie vor gewöhnungsbedürftig. Ich liebe generell, glaube ich, so meinte ich das, das Instrument Stimme. Und ich bin so dankbar, dass ich eine gesunde Stimme bekommen habe und eine, die so viel machen kann und mit der ich mich zusätzlich zum Sprechen äußern darf und so viele Emotionen darstellen kann. Mich selbst zu hören auf Aufnahmen, das ist teilweise natürlich ungewohnt, aber es ist unerlässlich. Also ich habe während des Studiums mich regelmäßig immer wieder abgehört, eigentlich jede Unterrichtsstunde aufgenommen und im Nachhinein nochmal angehört, nachbearbeitet, und das härtet ab.
Das wäre jetzt meine Frage, wie bringen Sie das den Kindern bei, dass sie, ich sage jetzt mal einigermaßen unvoreingenommen, ihrer eigenen Stimme gegenüberstehen?
Über Erfolgserlebnisse und über das Vorleben von Toleranz und auch dort den Kindern mit Respekt zu begegnen, weil die Stimme ist natürlich so etwas enorm Persönliches, das das dazu führen kann, dass sich manche Kinder gar nicht trauen zu singen und dann voreingenommen sind. Ich weiß auch, also übers Tun und übers respektvolle Tun miteinander und die Kinder auch in der Gruppe zu unterrichten, aber auch einzeln. Und im Einzelunterricht kann man gewisse Hemmungen und eine gewisse Scheu erstmal nehmen durch Zuspruch. Und vor allem, ich glaube, aber das ist schwierig, also es ist eine sehr interessante Frage, weil wir doch in einem Umfeld leben, das sehr, sehr viel wertet. Und auch das nimmt wieder Bezug irgendwie auf das, was wir am Anfang hatten, weil die Dinge sind, wie sie sind. Und Sie mögen meine Stimme vielleicht nicht schön finden und der Nächste findet sie vielleicht ganz schön. Einfach nicht zu werten, sondern die Vielfalt rauszustreichen. Ich glaube, letztendlich aber helfen nur Erfolgserlebnisse. Und wenn die Kinder mal sehen, ob das jetzt auf einem Video ist beispielsweise, was man mit ihnen aufnimmt, oder eine erfolgreiche Aufführung, die sie absolviert haben, gemeinsam absolviert haben, das ist durch nichts zu ersetzen. Also deswegen gerade ist, glaube ich, in der musikalischen Früherziehung und auch dann in der Erziehung im Schulalter so wichtig, dass wir nicht nur unterrichten, sondern auch wirklich Projektziele mit den Kindern umsetzen.
Projekt ist ein gutes Stichwort. Jetzt zu Weihnachten gab es ja mal wieder die drei Tenöre.
Ja, das ist an mir vorübergegangen.
Ja, du gibst ja jedes Jahr. Die singen dann aufgehübschte U-Musik, Entschuldigung. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Würden Sie auch gerne dastehen? Ich würde es genau so auch machen wollen. Ich würde es anders machen wollen. Oder sagen Sie, bleib bloß weg.
Also für die drei Tenöre, also für jeden von diesen drei Tenören erstmal große Bewunderung. José Carreras, Plácido Domingo und Luciano Pavarotti. Wohl wissend, dass natürlich die Formate, die sie dann als drei Tenöre umgesetzt haben, ich glaube, eins war zur Fußball-Weltmeisterschaft 1900. 86. Und seither ging das ja im regelmäßigen Rhythmus
Das ist gerade so, also Popmusiker also, treten bei der Eröffnung von Möbelhäusern auf,
ja, oder? Also, genau, eine Vermarktungsmaschinerie, ja. Oder?
Ja.
Also in der letztendlich genau das nicht mehr vielleicht unbedingt im Vordergrund steht, was ich vorhin meinte, nämlich die Musik. Da ist dann der Musiker, da wird sehr geworben mit der individuellen Darstellung der Künstler und mit der Außenwirkung, all dem, was um die drei Tenöre herum passiert und die Fokussierung allein auf das musikalische Moment, die tritt da vielleicht ein bisschen in den Hintergrund. Also ich glaube, das ist wirklich eine Vermarktungsmaschinerie. Was mich interessieren würde, ist, was macht den, oder kann man das, können Sie das vielleicht selber gar nicht sagen, aber was macht dem Placido Domingo mehr Spaß? Also eine Oper auf der Bühne zu singen oder in irgendeinem Stadion vor 60.000 Leuten mit den drei Tenören aufzutreten.
Und dann So It Is Christmas von John Lennon zu singen.
Ich glaube nicht, dass man das als klassische Musik bezeichnen kann.
Ja, eben. Also das ist ja, ja also...
Also auch wenn es klassisch gesungen ist, aber... Und von klassischen Sängern, aber
ja.
Das, ja. Also ich, Sie haben mir gefragt, ob ich da auch selber gerne stünde. Ich glaube, Also die Frage beinhaltet ja auch Folgendes. Was wollen wir mit unserer Kunst? Und natürlich will ich möglichst viele Menschen mit meiner Kunst erreichen. Also es wäre völlig, glaube ich, daneben, wenn ich sagen würde, ich will jetzt nicht vor möglichst vielen Menschen reichen. Ich will aber, glaube ich, immer nur vor so vielen Menschen musizieren, wie es mein akustisches Organ auch hergibt. Also mit vor 60.000 Leuten, da bräuchte ich dann schon enorme Verstärkung. Das ist eine prinzipielle Frage, die ich mir so noch nie wirklich gestellt habe. Aber ich glaube, in meinem, jetzt wenn wir mal meine Arbeit für die Stiftung außen vor lassen, für die sozialen Projekte, Musik für Schüler, Musik am Nachmittag, was es da alles gibt, da ist es was anderes. Aber in meiner Arbeit als Sänger, glaube ich, kann ich es mir nicht vorstellen. Auch aufgrund der Verstärkung. Es wäre nicht mehr... Da wird viel manipuliert durch Halleffekte, durch Lautsprecheranlagen, durch die Mikrofone. Ich würde da nicht gern stehen. Und ich glaube, wichtig ist doch für uns auch, dass wir uns, und jetzt im Vergleich zu diesen Musikern, also Neid oder, weiß nicht, vielleicht würde das ja sogar ein bisschen Neid beinhalten, das glaube ich, wäre unzuträglich. Denn jeder, wie gesagt, sollte dankbar sein für sein Instrument und sich wohlfühlen mit dem, was er zur Verfügung haben darf. Ja.
Was bedeutet für Sie Erfolg?
Dass ich zunächst mal meiner Wertvorstellung, die ich und mein Berufsethos, dass ich dem gerecht werden kann. Und die Wertstelle, ja, da spielt es eben schon eine große Rolle, der Musik gerecht zu werden und das musikalische Werk in den Vordergrund zu rücken. Und auch, glaube ich, ja, der Musik zu dienen, ist zu viel gesagt. Aber ja, sie... meine Mittel zur Verfügung zu stellen, im bestmöglichen Sinne alles dafür getan zu haben und also all das, was ich vielleicht zu meinem Berufsethos und zu meinen Berufswerten zähle, denen möglichst gerecht zu werden. Und Erfolg ist aber für mich auch, dabei nie die menschliche Komponente zu vergessen, also wohl wissen, dass es immer auf so vielen Schultern getragen wird, wenn wir irgendwo ein Konzert singen und dass da ganz viele Menschen beteiligt sind und Kollegen, die Wertschätzung den Kollegen gegenüber. Mir ist wichtig, in einem positiven Umfeld arbeiten zu können, meinen Beitrag dazu zu leisten. Auch das hängt ja mit der Wertvorstellung meiner Berufsausübung zusammen. Und ich glaube, dass wenn ich schaffe zu kultivieren für mich, und dann ist das für mich Erfolg.
Momentan können Sie Ihren Beruf nicht ausüben, also nicht so richtig. Was wünschen Sie sich für das Jahr 2021?
Für mich persönlich?
Ja, oder als Sänger.
Die schnellstmögliche Wiederaufnahme der Konzerte als Sänger. Das Konzertleben, wenn ich zusammenrechne, auf wie viel, jetzt mal im pekuniären Sinne gesprochen, auf wie viel Geld, auf wie viel Gehalt ich verzichtet habe in den letzten Monaten, darf ich darüber eigentlich gar nicht nachdenken, weil das alles natürlich Mittel sind, die wir oder die ich für meine Zukunftsplanung etc. eigentlich vorsehe, auch wenn ich existenziell glücklicherweise nicht gefährdet bin, aber weil ich eben auch noch Arbeit habe. Aber also diesbezüglich wünsche ich mir einfach zum einen für den finanziellen Teil, dass es einfach schnell wieder losgehen kann, und zum anderen aber auch, dass ich mich wieder künstlerisch äußern darf, dass ich wieder das tun kann, was ich tun will. Und die Konzertspannung ist mit der Spannung, die wir beim Üben haben oder die ich zumindest beim Üben habe, nichts zu vergleichen. Der Trainingseffekt durch das Singen eines Konzertes ist immens, und das Glücksgefühl, das ich dabei erfahren darf, ebenso.
Da wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg für das Jahr 2021 und darüber hinaus natürlich. Vielen Dank, Thomas Schütz.
Vielen Dank. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 34 mit Thomas Schütz. Aufgenommen am 7.01.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.